Das Konzil kam gerade noch zurecht, um von den romanischen Ländern ähnliches Unheil abzuwenden. Für die nordischen Länder kam es zu spät. Hubert Jedin.
Konzilien im Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast über das Konzil von Trient. Ich bin René und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.
Und ich bin Chiara. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Studentinnen der katholischen
und evangelischen
Theologie der JGU und widmen uns heute einem der richtungsweisenden Konzile in der Geschichte der katholischen Kirche, dem Konzil von Trient. Hierzu habt ihr bereits ein eindrucksvolles Zitat von Hubert Jedin, einem bekannten deutschen katholischen Kirchenhistoriker des 20. Jahrhunderts, gehört.
Ein wirklich starkes Zitat. Aber bevor wir damit tiefer einsteigen, lass uns doch vorher noch einiges klären. Zum Beispiel, was ist ein Konzil überhaupt? Und warum war das Konzil von Trient so bedeutsam? Was ist ein Konzil?
Ein Konzil ist eine formelle Versammlung von Bischöfen und anderen Kirchenvertretern, die zusammenkommen, um über bedeutende kirchliche Fragen zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. Diese Versammlungen haben in der Geschichte der Kirche oft wichtige Lehrentscheidungen und Reformen hervorgebracht.
Genau. Und das Konzil von Trient, das zwischen 1545 und 1563 stattfand, war deshalb so besonders, da es eine Reaktion der katholischen Kirche auf die Herausforderungen war, die durch die Reformation entstanden sind und von dieser aufgezeigt wurden. Es war ein Versuch, die Einheit der Kirche wiederherzustellen und notwendige Reformen durchzuführen. Allgemeiner Blick in die Zeit.
Um das Konzil von Trient zu verstehen, müssen wir uns zunächst kurz die historische und religiöse Landschaft des 16. Jahrhunderts ansehen. Die Reformation, ausgelöst durch Martin Luther im Jahr 1517, hatte Europa in einen religiösen Aufruhr versetzt. Luthers 95 Thesen kritisierten vor allem den Ablasshandel und andere Missstände innerhalb der Kirche.
Der Ablasshandel war besonders umstritten. Ablässe, also der Erlass zeitlicher Sündenstrafen im Fegefeuer, konnte damals mit Geld für sich oder bereits verstorbene Angehörige erworben werden. Diese Praxis empörte viele Gläubige und wurde von ihnen als moralisch verwerflich angesehen. So auch von Luther. Und auch das Amtsverständnis kirchlicher Würdenträger und ihrer mangelhaften Ausbildung stellten zentrale Probleme der damaligen Kirche dar. Dies führte nun zu einer breiten Bewegung, die eine Reform der Kirche forderte.
Die Reformation führte in ihrem Verlauf zu einer Spaltung innerhalb des Christentums, wobei viele nordische Länder wie Deutschland, aber auch Skandinavien, zu einem großen Teil dem Protestantismus folgten. Die katholische Kirche sah sich gezwungen zu handeln, um ihre Autorität zu bewahren und die Verbreitung der Reformation zu stoppen.
Der Weg zum Konzil. Das Konzil von Trient sollte schließlich die Antwort der katholischen Kirche auf diese Krise darstellen. Denn Rufe nach einem neuen Konzil wurden schon früh laut. Eigentlich bereits unmittelbar nach der Beendigung des letzten Konzils, dem 5. Laterankonzil, welches 1517 endete.
Dass nur eine durchgreifende Reform an Haupt und Gliedern der Kirche helfen und die Krisen heilen und dass diese nur durch ein Konzil geschehen könne, war auch die Überzeugung jener Reichsstände, die nicht die Reformation mitmachten. Ja, es war die Überzeugung aller religiös lebendigen Kreise in Deutschland. Klaus Schatz.
So war zunächst wohl auch die Hoffnung von Reformatoren wie Martin Luther, einer auf ein allgemeines Konzil ausgerichtet. Und damit war er nicht der Einzige. Auch von politischer Seite wurden Rufe nach einem Konzil laut. So unternahm zum Beispiel Karl V., der damalige Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation sowie König Spaniens, bereits 1524 einen Vorstoß zu einem Konzil, in dem er bereits Trient als Ort vorschlug.
Aber warum bot es sich an, das Konzil gerade in Trient abzuhalten?
Naja, Trient stellte einen Kompromiss zwischen den Anforderungen von Kaiser und Papst an die Ortswahl dar, da es einerseits im Gebiet des Heiligen Römischen Reiches und andererseits möglichst nah an der Kurie lag. Es war zudem ein neutraler Ort, der für Vertreter aus ganz Europa gut erreichbar war.
Und wie ging es weiter?
Der Versuch ist leider daran gescheitert, dass Papst Clemens VII. Sich weigerte und eine Verschleppungstaktik betrieb. Grund dafür war vermutlich das allgemein angespannte Verhältnis zwischen Papst und Konziliarismus sowie auch persönliche Befürchtungen hinsichtlich den Umständen seiner Geburt und Papstwahl. Und auch die Entstehung eines Schismas, also einer weiteren Spaltung der Kirche, wäre angesichts des damals vorherrschenden habsburgisch-französischen Konflikts möglich gewesen, sollte der Papst sich auf eine Seite schlagen. Das Ausbleiben eines Konzils wurde daher auch von Seiten Frankreichs begrüßt, da Deutschland so weiter durch innere Unruhen geschwächt blieb. Erst durch seinen Nachfolger Paul III. Wurde wieder ein Konzil angesteuert. Nach einem gescheiterten Versuch eines Konzils in Mantua sowie eines anschließenden Wiederausbruchs des Habsburgisch-Französischen Krieges wurde das Konzil schließlich 1545 eröffnet. Aufgrund der Verzögerungen hatten sich inzwischen die Reformatoren als Partei gefestigt und den sogenannten Schmalkaldischen Bund gebildet. Ein Defensivbündnis, welches sich der Confessio Augustana, einer evangelischen Bekenntnisschrift, verpflichtete. Hierdurch war die Ausgangslage für das bevorstehende Konzil eine andere als noch wenige Jahre zuvor. Denn aufgrund ihrer Festigung waren sie nicht mehr ohne weiteres dazu bereit, sich auf ein Konzil einzulassen und auf die Vorstellungen Roms einzugehen. Klaus Schatz bringt es so auf den Punkt.
Die Tragik ist, dass das Konzil, von welchem viele das letzte entscheidende Wort erwarteten und auf das sie noch gehört hätten, wenn es um 1530 gesprochen hätte, erst zustande kam, als es dafür zu spät war. Klaus Schatz.
Das Konzil und seine Phasen. Das Konzil fand in mehreren Phasen statt. Von 1545 bis 1547, von 1547 bis 1561 und schließlich von 1562 bis 1563. Jede Phase hatte hierbei ihre eigenen Herausforderungen und Schwerpunkte.
In der ersten Phase lag der Fokus auf theologischen Fragen und Erklärung der kirchlichen Lehre. Es ging vor allem darum, die katholische Doktrin gegenüber den protestantischen Lehren abzugrenzen und zu stärken. Wichtige Themen waren die Rechtfertigungslehre, die Sakramente und die Heilige Schrift.
Die zweite Phase war stark von politischen Ereignissen beeinflusst. Die Kriege und Konflikte in Europa, insbesondere der Schmalkaldische Krieg zwischen katholischen und protestantischen Fürsten im Heiligen Römischen Reich, prägten die Diskussionen und Entscheidungen. So auch die kurzzeitige Verlegung des Konzils nach Bologna, innerhalb des Kirchenstaates. Eine Entscheidung, die mit dem Ausbruch einer Krankheit begründet wurde, tatsächlich jedoch aber auf den bevorstehenden Sieg Karls über die Schmalkaldener zurückzuführen war und auf Befürchtungen einer daraus resultierenden Übermachtstellung Karls. Diese Angst wurde durch das sogenannte Augsburger Interim bestärkt, in dem der Kaiser bereits die Zugeständnisse des Laienkelchs, also des Empfangs der Kelchskommunion als Nichtgeistlicher und der Priesterehe machte. Eine Rückverlegung nach Trient wurde hingegen nur unter der Bedingung angeboten, dass bereits Beschlossenes angenommen werde, was von Seiten der Protestanten nicht akzeptabel war und somit die letzte Hoffnung auf Union zunichte machte. Dass unter Papst Julius III. 1551 dann doch wieder in Trient fortgesetzte Konzil hatte ebenfalls mit diesen Problemen zu kämpfen und kam schließlich zu einem Schluss, als es unterstützt durch den französischen König zum Fürstenaufstand gegen den Kaiser kam. Eine Auseinandersetzung, die schließlich 1555 im Augsburger Religionsfrieden gipfelte. Somit stand die Trennung Deutschlands in reformierte und nicht reformierte Gebiete nach dem Motto Cuius Regio, Eius Religio fest. Und der Protestantismus war auf Reichsebene legalisiert.
In der dritten Phase lag der Schwerpunkt auf der kirchlichen Disziplin und der Reform des Klerus. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um Missbräuche zu bekämpfen, die Ausbildung der Priester zu verbessern und die Moral des Klerus zu stärken. Alles Themen einer inneren Reform nach Hinnahme der Spaltung der Kirche. Auslöser für die erneute Einberufung war der nun drohende Übergriff der Reformation auf Frankreich, welches in der Folge mit einem eigenen Konzil drohte. Im Vorhinein hatte die Kirche bereits den Verlust Englands nach gescheiterten Restaurationsversuchen unter Königin Maria sowie die Legalisierung des Protestantismus auf deutschem Gebiet zu ertragen, durch die die protestantistischen Stände an Selbstbewusstsein gewonnen hatten. Auch politisch war die Lage zu diesem Zeitpunkt eine andere, da Papst und Konzil nach der Abdankung Karls V., dem Herrscher Spaniens und des Heiligen Römischen Reiches und der Aufteilung seiner Herrschaftsgebiete an seinen Sohn und Bruder nun mit den drei Großmächten Paris, Madrid und Wien konfrontiert waren. Hierdurch wurde die Arbeit und Ergebnisfindung des Konzils noch einmal zusätzlich erschwert. Und dies sogar bis zu einem Punkt, an dem das Konzil fast gescheitert wäre, da sich die einzelnen Länder nicht einigen konnten. Nur mit viel diplomatischem Geschick gelang es einem Kardinal schließlich, die Parteien beisammenzuhalten und zur Kooperation zu bewegen.
Eine wirklich beeindruckende Leistung hinsichtlich der unterschiedlichen Vorstellungen der unterschiedlichen Länder.
Das stimmt wohl.
Man sieht also, dass das Konzil von Trient nicht nur ein religiöses, sondern auch ein politisches Ereignis war.
Das stimmt. Gerade das politische Umfeld hatte einen großen Einfluss auf die Einberufung, das Stattfinden und die Beschlussfähigkeit. Die Beschlüsse des Konzils selbst hatten tiefgreifende Auswirkungen. Es wurden grundlegende Dogmen definiert, die bis heute die Lehre der katholischen Kirche prägen. Dazu gehörten die Bestätigung der sieben Sakramente, die Transsubstantiationslehre und die Bedeutung der Tradition neben der Heiligen Schrift. Punkte, durch die man sich auch entschieden von den Reformatoren abzugrenzen versuchte.
Zudem wurden umfassende Reformen zur Verbesserung der Disziplin und Moral innerhalb des Klerus eingeführt und damit auf Auslöser der Reformation geantwortet. Dazu zählten die Gründung von Priesterseminaren für die Ausbildung des Klerus und strengere Regelungen zur Bekämpfung des Nepotismus und anderer Missbräuche. Schauen wir jetzt nochmal auf das Zitat von ganz am Anfang von Hubert Jedin. Das Konzil kam gerade noch zurecht, um von den romanischen Ländern ähnliches Unheil abzuwenden. Für die nordischen Länder kam es zu spät. Aber was genau bedeutet das jetzt?
Das bedeutet, dass das Konzil für die überwiegend katholischen romanischen Länder, wie beispielsweise Frankreich, rechtzeitig kam, um viele Missstände zu beseitigen und die Kirche zu reformieren, bevor der Protestantismus auf sie übergreifen konnte. Allerdings konnte es die Kirchenspaltung in den nordischen Ländern, so zum Beispiel in Skandinavien und dem Heiligen Römischen Reich, die sich bereits dem Protestantismus zugewandt hatten, nicht mehr rückgängig machen und kam für sie so schlicht und einfach zu spät.
Das zeigt, wie tiefgreifend die Reformation die religiöse Landschaft Europas verändert hatte.
Das stimmt. Es war eine ziemliche Veränderung, die von Herausforderungen seitens der Katholiken und Reformatoren, aber auch der weltlichen Herrscher begleitet wurden. Eins würde mich aber noch interessieren. Was hältst du eigentlich davon, dass Jedin als Katholik Reformation und Protestantismus als Unheil bezeichnet? Ich finde das ja extrem problematisch, beides so schlecht zu machen. Denn die Reformatoren äußerten meiner Meinung nach legitime Kritik an den damaligen Verhältnissen und haben es dabei ja auch zunächst nicht auf eine Spaltung, sondern eine Reform abgesehen. Wie siehst du das?
Ich glaube, wenn Menschen unterschiedlicher Meinungen aufeinandertreffen, besteht darin eine Chance zu wachsen und eigene Denkstrukturen zu überdenken. Wie du schon sagst, eine Spaltung der Kirche in katholisch und reformiert war nie das Ziel und trotzdem kam es dazu. Ich sehe darin jedoch kein Unheil, sondern eine Bereicherung. So können wir heute als katholisch und evangelisch zusammenkommen und Projekte wie diese realisieren. Meiner Meinung nach sollte man ungeachtet aller Unterschiede in der Lage sein, miteinander zu sprechen und sich auszutauschen. Ich spreche nicht gerne von einer Spaltung der Kirche, sondern von einer kirchlichen Vielfalt, die sich durch die Reformation ergeben hat.
Zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Das Konzil von Trient war eine entscheidende Antwort der katholischen Kirche auf die Reformation. Es brachte bedeutende Dogmen und Reformen hervor, die die Kirche nachhaltig prägten.
Obwohl es die Kirchenspaltung nicht abwenden konnte, legte es doch die Grundlage für die Erneuerung und Stabilisierung der katholischen Kirche in Abgrenzung zum Protestantismus. Die Beschlüsse des Konzils von Trient haben die katholische Kirche gestärkt und ihr geholfen, auf die Herausforderungen der Reformation zu reagieren.
Damit sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt einiges über das Konzil von Trient und die Umstände der Zeit gelernt.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, lasst es uns wissen. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.